Liebe Gemeinde, wir wollen heute über das Thema Neid nachdenken. Neid, das ist also ein stechendes Gefühl. Dieses Gefühl, das einem vermittelt, der andere hat etwas, was ich nicht habe, was ich eigentlich haben sollte. Und das lässt uns sehr bitter zurück. Das kann ein richtiges Gift sein, dieses stechende Gefühl des Neides. Warum schmeckt das Glück des anderen so bitter? Dazu eine Anekdote. Zwei Ladenbesitzer hatten einen kleinen Krämerladen in der gleichen Straße. Und da sie genau das gleiche Geschäftsmodell hatten, buhlten sie natürlich auch um die gleichen Kunden. Und es entstand so eine richtige Neidsituation zwischen den beiden. Die beiden waren sich spinnefeind. Lugten sie immer durchs Fenster und guckten, der andere hat schon 3 Kunden heute gehabt und ich hatte noch keinen, und dann kam der Neid hoch. Eines Tages, so das Märchen, kam eine Fee zu den beiden und sagte, ich erfülle euch jeden Wunsch, jeder hat einen Wunsch frei. Allerdings gibt es einen Haken an der Sache, und zwar euer Konkurrent, der andere von euch, der bekommt jeweils das Doppelte von dem, was ihr euch wünscht. Die beiden starrten sich entsetzt an. Ja, minutenlang war absolutes Schweigen, weil damit hatten sie nicht gerechnet und sie waren jetzt völlig perplex und sie dachten immer, wenn ich mir jetzt wünsche, dass ich eine Kiste Gold kriege, dann kriegt der andere 2 Kisten Gold, und wenn ich mir wünsche, dass sich mein Umsatz verdoppelt, dann vervierfacht sich der Umsatz des anderen. Und die beiden waren wie gelähmt, wussten nicht, was sie sagen sollen, doch irgendwann zischt der eine zwischen den Zähnen heraus, ich wünsche mir, ein Auge zu verlieren. Ja. Diese Anekdote erzählt uns einiges über den Neid. Zunächst einmal, Neid entsteht immer in unmittelbarer Umgebung. Ich beneide meine Arbeitskollegen, Leute in der Gemeinde, aus meinem Freundeskreis. Und bei diesem Neid geht es nicht um eigenes Glück, sondern es geht eigentlich nur darum, besser zu sein als der andere. Also Neid ist ein Vergleichsspiel, und das kann man zwar dadurch erreichen, dass man mehr bekommt als der andere, aber man kann es auch dadurch erreichen, dass der andere etwas verliert. Also wenn ich vielleicht keine Gehaltserhöhung bekomme, aber zumindest, dass der andere seinen Job verliert, da stehe ich schon besser da und mein Neid ist ein bisschen gesättigt, zufriedengestellt. Und das Ganze hat dann absurde Konsequenzen, wie wir in unserer Geschichte sehen. Man richtet sich selber zugrunde. Neid macht die Beziehung kaputt, schadet einem selber, auch dem, dem man etwas neidet. Also es ist etwas Absurdes und etwas, was uns allen schadet. Und deswegen mahnt Gott nicht ohne Grund und sagt, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut, noch alles, was deinem Nächsten gehört. Macht er nicht, weil er noch irgendwie ein Gebot brauchte, damit die 10 voll sind, sondern er machte es, weil es uns schadet und weil er uns schützen will durch die 10 Gebote. Deswegen verbietet er den Neid. Darüber wollen wir weiter nachdenken, und zwar anhand eines Bibeltextes, und zwar eines Ausschnittes aus einem ganz berühmten Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ihr kennt das natürlich. Der verlorene Sohn möchte sein Erbe ausgezahlt bekommen und zieht in die Fremde, verprasst da alles und kommt dann zur Besinnung, kehrt zurück zu seinem Vater, und der Vater nimmt ihn mit Freuden auf, feiert ein Festmahl, schlachtet das beste Kalb, und alle freuen sich, alle bis auf einen, nämlich der ältere Sohn, der die ganze Zeit beim Vater geblieben war, der ist nun extrem neidisch. Und da steigen wir ein. Das ist Lukas 15, die Verse 25 bis 32. Da lesen wir, der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wir spüren den Neid dieses älteren Sohnes, der das gar nicht ertragen kann, dass da so gefeiert wird für diesen Verräter, für diesen Versager, wie er das empfindet, für seinen jüngeren Bruder. Neid hat zwei Ursachen, so erkennen wir hier aus unserem Text. Und das wollen wir uns mal der Reihe nach anschauen. Zunächst einmal können wir ableiten, dass Neid daraus entsteht, dass wir vergessen haben, wer wir eigentlich sind. Das ist der Grund, warum der ältere Sohn plötzlich so neidisch geworden war. Er hatte vergessen, wer er eigentlich war. Wir lesen das in Vers 29. Da sagt er, oder da heißt es, aber der ältere Sohn sagte zu ihm, seinem Vater, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Wir hören hier eine totale Identitätsverwirrung heraus aus den Worten des älteren Sohnes. Ja, wie ein Sklave habe ich für dich geschuftet, sagte er. Er hat über die Arbeit völlig vergessen, wer er war. Er dachte, er wäre ein Sklave oder er fühlte sich wie ein Sklave. Was für ein Irrtum, was für ein ironischer Blödsinn, was er da erzählt. Er ist der erstgeborene Sohn. Das bedeutet zur damaligen Zeit, dass er den kompletten Hof erbt. Nicht wie heute, dass das alles schön ausgezahlt oder aufgeteilt wird, gleiches Recht für alle, sondern der Erstgeborene ist der Haupterbe des gesamten Hofes. Der jüngere Bruder kriegt ein kleineres Erbe, aber der ältere Sohn erbt dann den Betrieb. Er ist schon jetzt der Juniorchef des Ganzen. Schon jetzt kann er Entscheidungen treffen, muss natürlich mit seinem Vater das absprechen, aber er ist schon weisungsbefugt gegenüber sämtlichen Knechten und Sklaven, die da auf dem Hof sind. Und doch denkt er, er ist ein Sklave, weil er so viel gearbeitet hat, weil er sich da reingefuchst hat in die Sachen, weil er keine Freude an seiner Arbeit hat, hat er vergessen, wer er eigentlich ist. Und das sollten wir uns einmal bewusst machen. Neid hat nichts mit äußeren Umständen zu tun. Wir denken vielleicht, ja, ich muss ja neidisch sein, weil es dem besser geht als mir. Aber es ist ja so, es wird immer so sein, dass es Leuten besser geht als dir. Und es wird immer so sein, dass es Leuten schlechter geht als dir. Niemand von uns würde jetzt gerne tauschen mit den Leuten, die in der Ukraine leben. Ja, es geht uns allen besser als denen, die da in Kriegszustand sind. Klar, man kann natürlich auch anders vergleichen und sagen, ja, der hat's besser, der verdient mehr. Aber es ist ein Vergleichsspiel, was wir machen und was in deinem Inneren stattfindet. Die Frage ist nur, mit wem du dich vergleichst. Neid kommt eben aus diesem Zwang, sich ständig vergleichen zu müssen. Und aus diesem Zwang kommen wir nur dann heraus, wenn wir uns erinnern, wer wir eigentlich wirklich sind. Wenn du neidisch bist, dann hast du vergessen, wer du eigentlich bist. So wie der ältere Sohn, der dachte, er wäre ein Sklave. Aber sein Vater sagt ihm, wer er wirklich ist. Das heißt in Vers 31, mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Wie schon eben angedeutet, das ist keine bloße Floskel, die er da sagt, sondern das stimmt. Alles, was der Vater besitzt, wird einmal dem Sohn gehören. Und schon jetzt kann der Sohn wichtige Entscheidungen treffen, ist Besitzer eines großen Gutes. Auch wir müssen uns daran erinnern, wer wir eigentlich wirklich sind. Wenn wir das nicht tun, dann kommen wir in so einen Trott und denken, wir wären Tagelöhner für Gott. Wir wären irgendwelche Knechte, die für ihn schuften müssten. Und wir hätten gar keinen Einfluss auf das, was passiert. Und wir sind einfach nur ihm ausgeliefert und würden und sind genauso bitter dann wie der ältere Sohn. Aber das stimmt nicht. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Gott sagt zu uns, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Die Segnung des Himmels, die Freude, die es in der Gemeinschaft mit Gott gibt, sie ist für dich da. Wenn du sie nicht erlebst, dann liegt es daran, dass du dich verloren hast in dieses Klein-Klein, in dieses Alltägliche und du denkst, du bist ein Knecht, ein Sklave, der immer schuften muss. Aber für dich gibt es die wunderbarsten und schönsten Verheißungen in der Bibel, die es ein ewiges Leben mit Gott verheißen, das schon jetzt auf der Erde beginnen kann, wenn wir uns Gott öffnen, wenn wir die Freude, die seine Gegenwart schenkt, erleben. Und die dann natürlich in der Ewigkeit sich voll entfalten wird, wenn du im himmlischen Jerusalem ankommst, die Wohnung, die Gott für dich bereitet hat. Auf deinem Leben ruhen die wunderbarsten Verheißungen. Du bist ein Sohn, eine Tochter des Höchsten. Du hast das Privileg, alles, was dich jetzt belastet, vor deinem Vater auszubreiten. Du kannst beten und mit ansehen, wie Gott handelt und wirkt in deinem Leben. Wir müssen das erkennen, was Gott uns alles schenkt und alles schenken möchte. Wir müssen diese Verheißung, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, wieder in Anspruch nehmen und von diesen Verheißungen aus leben. Und dann wird dem Neid die Grundlage entzogen. Wieso sollte ich neidisch sein, wenn der Allmächtige mein Vater ist? Warum sollte ich neidisch sein auf jemanden, wenn ich jederzeit ins Gebet gehen kann und dort die Fülle Gottes erfahren kann? Wenn ich weiß, dass ich immer jemanden habe, der mir zuhört, immer jemanden, der mich tröstet, immer jemanden, der seine starke Hand über mich hält. Wer diese Verheißung, dass er ein Kind Gottes ist, in Anspruch nimmt und in der Realität lebt, der hat keinen Grund für Neid. Ein zweiter Aspekt, wie Neid entsteht, und das hängt natürlich auch miteinander zusammen, ist, dass Neid entsteht, wenn ich meine Bestimmung noch nicht gefunden habe. Neid bedeutet, ich habe meine Bestimmung, meine Berufung noch nicht gefunden. Sehen wir hier beim älteren Sohn. Der hatte eine Aufgabe von Gott erhalten. Er sollte dieses große Gut erben. Und mit Besitz kommt natürlich auch Verantwortung. Er hatte Einfluss auf das Leben von Dutzenden von Sklaven. Ja, und es war in seiner Hand, das gut zu machen und barmherzig oder eben hartherzig. Er hatte die Bestimmung, den Betrieb des Vaters weiterzuführen. Das war seine Aufgabe. Dafür hat ihn Gott bestimmt und begabt. Aber er hat das vergessen. Darum ist er neidisch auf seinen jüngeren Bruder. Und das ist auch so ein Aspekt, der bei uns zu Neid führt. Wenn ich nicht erkenne, was meine Bestimmung ist, wo Gott mich hinhaben möchte und was ich tun soll in seinem Namen. Dann muss ich immer sagen, ja, ich kann halt nicht so gut singen wie Regina. Ja? So. Das kommt aber nur auf, wenn ich nicht weiß, dass Gott mich gar nicht fürs Singen bestimmt hat, sondern jetzt in meinem Fall fürs Predigen. Und genauso hat Gott dich bestimmt für eine bestimmte Aufgabe, die absolut wertvoll ist, die wichtig ist, ohne die es nicht geht, ohne die es nicht funktioniert. Ja, du bist eine Mutter und ohne dich würden deine Kinder abschmieren ohne Ende. Oder du bist verantwortlich vielleicht für die Gartenarbeit oder für irgendwas Sonstiges hier in der Gemeinde oder auf der Arbeit hast du eine wichtige Funktion. Irgendetwas, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, eine Situation, in die er dich gestellt hat, damit du dort deinen Auftrag erfüllst. Gott hat dich bestimmt für eine ganz bestimmte Aufgabe. Es gibt mehrere Aufgaben, natürlich in der Gemeinde hast du vielleicht eine Aufgabe, in der Familie hast du eine Aufgabe, auf dem Arbeitsplatz, aber überall hat Gott solche Aufträge für dich. Und wenn wir das erkennen und auch verstehen, dass Gott uns dafür ausgestattet hat mit Gaben und Fähigkeiten, dann kommt in uns das Gefühl und das Wissen auf, ich bin am richtigen Platz. Ich bin genau dort, wo Gott mich hinhaben möchte, weil ich hier wirken soll. Und diese Erkenntnis, ich bin am richtigen Platz, ist wiederum eine Erkenntnis, in der Neid nicht gedeihen kann. Ja, wenn wir das verstehen, dann hat Neid in unserem Leben keine Chance. Weil ich zwar sagen kann, ja, der kann etwas besser, ja, Regina kann besser singen als ich, ohne Frage. Aber es ist eben nicht meine Aufgabe, da zu stehen, sondern ich soll hier stehen. Hier ist mein Platz. Und dein Platz ist auch an einer ganz bestimmten Stelle. Das ist ja auch die Vision, die Paulus von der Gemeinde vermittelt. Er sagt, es ist ein Leib, an dem ganz viele unterschiedliche Körperteile wirken. So sollen wir uns die Gemeinde vorstellen. Jeder hat eine spezielle Funktion. Jeder kann etwas ganz Bestimmtes. Und es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Hand sagt, ich möchte sein wie der Fuß, oder der Kopf sagt, ich möchte sein wie das Herz. Das funktioniert nicht. Und dadurch geht die Gemeinschaft kaputt, wenn es so sein würde, wenn wir alle eine bestimmte Sache anstreben würden und uns gegenseitig beneiden. Gerade diese Differenzierung ist wichtig. Jeder hat seine eigene Aufgabe. Wie sieht's bei dir aus? Hast du deine Funktion gefunden, deine Aufgabe im Leben? Muss man ja auch immer wieder neu finden. Ja, man hat Aufgaben, die dann vielleicht auch irgendwann aufhören. Und dann muss man sich neue Aufgaben suchen, muss man neu finden und verstehen, was Gott mir zugewiesen hat. Finde deine Funktion. Schau, was in der Gemeinde nur du tun kannst und nur du tun sollst. Ja, guck dir deine Familiensituation an und sag, wo soll ich da wirken? Na, es ist nicht meine Aufgabe, alles zu lösen, was da schwer ist und wo es da Probleme gibt. Aber es gibt ja eine spezielle Aufgabe für mich da. Die soll ich tun. Auf der Arbeit. Ja, vielleicht ist die Arbeit so an sich gesehen total langweilig und öde. Ja? Aber es gibt im Umfeld dieser Arbeit wichtige Dinge für mich zu verrichten. Finde das. Finde, was deine Aufgabe ist, die Aufgabe, die Gott dir gibt. Und wenn du das findest, dann wird als ein, man kann sagen, Nebeneffekt der Neid völlig verschwinden, weil du weißt, ich bin am richtigen Platz. Neid. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht, über dieses stechende Gefühl, was immer wieder hochkommt, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Es ist ein gefährliches Gefühl, weil es das Potenzial hat, die Gemeinschaft zu zerstören und auch mein Leben bitter und misslich zu machen. Darum sagt Gott nicht ohne Grund, wir sollen nicht begehren unseres Nächsten Hab und Gut, um uns zu schützen. Darüber haben wir uns heute Gedanken gemacht und ich möchte nochmal wichtige Aspekte wiederholen. Es gibt zwei wichtige Ursachen, aus denen Neid entsteht. Die Ursache Nummer eins ist, wenn ich vergessen habe, wer ich eigentlich bin. Wenn ich über die ganze Arbeit und die ganzen Probleme und Sorgen, die ich so habe, vergessen habe, dass ich ein Kind Gottes bin. Jeder von uns, der Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, kann sagen, ich bin eine Tochter, ein Sohn Gottes. Und auf mir ruhen die Verheißungen, die die Heilige Schrift gibt. Ich habe unglaubliche Privilegien als Kind Gottes. Und wenn wir das in Anspruch nehmen und diese Privilegien ausleben, dass wir unsere Sorgen vor Gott ausbreiten dürfen, dass wir Gemeinschaft mit Gott suchen dürfen, wenn wir uns daran wieder erinnern, wer wir eigentlich sind, dann wird Neid immer schwächer und schwächer in unserem Leben werden. Die zweite Ursache ist für Neid, dass wir unsere Berufung vergessen haben oder noch nicht gefunden haben. Wir haben noch nicht erkannt, was wir für Gott tun sollen, jetzt in meiner konkreten Lebenssituation. Darum mach dich auf die Suche, wenn du das nicht weißt, und frag Gott, was ist meine Aufgabe in der Gemeinde, in der Familie, auf der Arbeit? Wo soll ich Gott dienen? Und wenn du gefunden hast, was du tun sollst, dann wird dich das innerlich sehr befriedigen, weil du weißt, dass du nicht sinnlos durch die Welt stapelst, sondern genau einen Auftrag und eine Berufung von Gott hast. Ebenfalls etwas, was dem Neid die Grundlage entziehen wird. Der ältere Sohn war neidisch, weil er dachte, mein Vater enthält mir etwas vor. Und das war ein tragischer Irrtum, ja, von außen betrachtet geradezu ironisch, dass der erstgeborene Sohn, ja, der es am besten getroffen hat von allen in dieser Geschichte, dass dieser erstgeborene Sohn meint, sein Vater würde ihm etwas vorenthalten. Aber der Vater sagt ihm, alles, was mein ist, ist dein. Und das sagt Gott auch zu dir. Gott sagt, alles, was mein ist, ist dein. Amen. Eine Möglichkeit, um dieses in Anspruch zu nehmen, was Gott uns schenken möchte und was Gott uns anbietet, ist das Abendmahl. Das hat Jesus eingesetzt, damit wir so etwas Symbolisches haben, etwas Handfestes, wo wir uns nochmal diese ganzen Segnungen, die Gott für uns bereithält, verinnerlichen können. Jesus ist für uns gestorben, Jesus ist für uns auferstanden und darum sind wir Kinder Gottes. Das wollen wir im Abendmahl gemeinsam feiern, zelebrieren. Und als Einleitung auf das Abendmahl singen wir gemeinsam das Lied Siehe, das ist Gottes Lamm. Und dieser Shalom, dieser Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt Platz, wir wollen den Gottesdienst ausklingen lassen mit einem Postludium und von hier vorne wünsche ich euch schon mal einen gesegneten Sonntag.